herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Sonderfolge von It's All Crazy. Dieses Mal interviewt Eckhard von Hirschhausen mich, Beate Pinker, zum Thema Resilienz. Die ganze Folge dreht sich darum, wie kann man der Seele Gutes tun, welche Hilfen gibt es in der Gemeindepsychiatrie, was sind denn Soforthilfen, welche Projekte oder Programme bieten wir zur Prävention an und ja, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit zwischen ambulanten und stationären Sektor. Das alles könnt ihr euch jetzt hier in diesem Podcast anhören oder auch bei YouTube Health anschauen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Was es vielleicht auch noch dazu zu sagen gibt, das Ganze ist eingebettet in eine 10-teilige Reihe, die Eckhard von Hirschhausen genutzt hat, um über Krankheitsbilder zu berichten. Dazu hat er immer einen persönlichen Experten, eine persönliche Expertin oder auch eine fachliche Expertise eingeladen und hat selber nochmal einen Rahmen, ja, um das eigentliche Krankheitsbild gemacht. Dadurch, dass wir das Format jetzt hier gerade ändern von einem Video zu einem Podcast, fehlen natürlich die Bilder. Wir haben nachher auch die Themen blaues Pferd, grüne Schleife und Plüschlöwe. Man kann das natürlich gut erschließen, indem man zuhört, aber ansonsten, wie gesagt, gerne nochmal auch bei YouTube reinschauen. Ganz herzlichen Dank an Eckhard von Hirschhausen, dass er uns ja sozusagen Gehör verschafft und wir tätig werden durften. Neben mir sind drei persönliche Expertinnen zu Wort gekommen in den Folgen Depressionen, Borderline und Psychose. Also unbedingt mal reinschauen und in den Shownotes eben den Link nutzen. Alle verrückt, seelische Gesundheit. Viel Spaß jetzt beim Zuhören und bis demnächst.
Jetzt wollen wir darüber reden, wie kriegen wir seelische Gesundheit stärker ins Bewusstsein, in die Prävention, in die Öffentlichkeit. Und da kennt sie sich bestens mit aus. Beate Pinkert, hallo.
Hallo.
Was treibt Sie an? Warum ist Ihnen das Thema seelische Gesundheit so ein Herzensanliegen?
Ja, weil ich selbstständig tatsächlich in diesem Bereich seit jetzt 13 Jahren, glaube ich, arbeite und mir immer bewusster wurde, wie wichtig es ist, über dieses Thema zu sprechen. Es gibt immer mehr Menschen, die psychisch erkrankt sind, beziehungsweise immer mehr Umwelteinflüsse, die sich negativ einfach auf die Psyche auswirken, wie die Klimasorgen, die wirklich viele ja umtreiben, aber auch der Krieg. Und es gibt noch viele andere Themen und sicherlich hat auch Corona und diese Zeit der Isolation für viele da noch mal ganz negativ gewirkt, sodass ich denke, das Thema wird für uns alle immer größer und es ist wichtig, dass man sich da einsetzt und was unternimmt.
Sie tragen diese Schleife, die ist gerade so ein bisschen...
Die dreht sich immer.
Die dreht sich immer, da ist viel Bewegung drin, ja, sagen wir mal. Absolut. Ich habe dir jetzt auch hier neben das Logo von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil für uns dieses Thema seelische Gesundheit in Zeiten von der Klimakrise auch riesig groß ist. Und wir haben auch da mehrere Folgen hier dazu gemacht, über Klimaangst, über Climate Anxiety mit sogar einem Betroffenen aus London, weil die da irgendwie gefühlt schon ein bisschen weiter sind, was die Anerkennung oder auch die Behandlung angeht. Aber in Deutschland ist sozusagen diese Idee der Seele ja sehr schnell so ein bisschen blumig, romantisch, esoterisch, dass die Seele aber auch ein funktionierendes Hirn braucht, dass es einen kühlen Kopf braucht, um seelisch gesund zu sein, ist ja der direkteste Link. Sonneneinstrahlung, Hitze, auch Feinstaub und vor allen Dingen Stress und auch diese Belastung von dem Gefühl der Hilflosigkeit, das kommt ja gerade alles zusammen. Wo arbeiten Sie genau?
Also sehr viel arbeite ich für die Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland. Wir haben unseren Sitz in Gladbach, also Bergisch Gladbach. Aber wir sind ganz viel unterwegs und versuchen eben auch in der Öffentlichkeit dieses Thema größer zu machen, sind im Austausch mit Politik und Verwaltung, um halt überall das Fähnchen hochzuhalten, waren jetzt zuletzt bei einer Anhörung zum Thema seelische Gesundheit. Wir brauchen einen Masterplan, ja. Da gucken wir, dass wir ganz viel auftreten sozusagen und uns dafür die Sachen auch stark machen.
Wenn Sie sagen Gemeindepsychiatrie, denkt man bei Psychiatrie immer an Kliniken.
Genau.
Nun ist es aber so, dass der Löwenanteil von Patientinnen und Patienten ja nicht stationär behandelt wird, sondern ambulant.
Genau.
Und dass der größte Anteil auch von Medikamenten, die für die Psyche gut sein sollen, auch nicht von Fachärzten verordnet wird, sondern oft auch von Hausärzten, von Internisten, Internistinnen. Wo würden Sie sagen, sind die größten Defizite in der Versorgung? Erkennen wir psychische Erkrankungen nicht rechtzeitig? Haben wir nicht genug Anlaufstellen? Haben wir nicht genug im Grundwissen, auch in der Schule? Also es gibt ja viele Ansatzpunkte. Wo würden Sie am liebsten gleich in die Vollen gehen?
Ja, also ich habe tatsächlich mal als Projektleitung ein Projekt gemacht zum Thema Resilienzförderung von Vorschulkindern in Kitas, Familie Löwenmut, deswegen
der Löwe,
genau.
Der ist schön.
Und da haben wir zusammen mit Herrn Professor Lenz ein Curriculum entwickelt, was sich halt sowohl an Kinder, aber auch deren Eltern und die Erzieher richtet, wo im Endeffekt für alle irgendwie ein Vorteil wäre, wenn man dieses Thema Resilienz eben schon ganz früh in Kitas zum Beispiel bearbeitet und den Kindern eben auch so Skills mit auf den Weg gibt, die sie stark machen für das Leben, damit sie eben Widerstandskräfte entwickeln können.
Resilienz ist so ein Schlagwort, bedeutet im Thema seelische Gesundheit alles fördern, was sozusagen
ja, die Widerstandskraft,
einen stark macht, was sozusagen das psychische Immunsystem stärkt. Was kann man dann in der Kita schon machen?
Ach, wir haben mit den kleinsten Kindern, also zwischen 3 und 6 Jahren, über Stress gesprochen. Zum Beispiel haben die rumlaufen lassen, dann haben die gemerkt, oh, jetzt bin ich aus der Puste, was kann man machen, um da wieder runterzukommen? Das ist jetzt mal so eine ganz einfache Sache. Oder Selbstwahrnehmung, man malt mal den Umriss und zeigt dann den Kindern, ach guck mal, so ist dein Umriss, was meinst du denn, wo sind denn deine Augen, deine Nase und so weiter. Und so haben wir das dann mit denen halt irgendwie in praktischen Übungen sozusagen erlebt und haben denen eben gezeigt, jeder ist auch anders und guck mal, der sieht so aus, aber das ist ja auch schön und so. Dass sie sich dem Thema einfach schon ganz früh nähern. Ja, ich bin so, wie ich bin und das ist auch gut so. Und wir haben, wie gesagt, dann halt auch die Eltern mit ins Boot genommen über zum Beispiel Newsletter, über Elternabende und die eben auch zu stärken, weil eben diese familiäre Resilienz für Kinder auch ganz wichtig ist, eine feste Bindung zu haben. Vielleicht, wenn es bei den Eltern nicht immer die feste Bindung sein kann, über Erzieher dann eben oder andere Personen. Wer ist in deinem Umfeld derjenige, der dir helfen kann in irgendwelchen Problemlagen? Und so haben wir da eben ganz früh angesetzt. Das würde ich mir grundsätzlich schon sehr wünschen. Dann setzt sich das Ganze fort in solchen Programmen wie zum Beispiel Verrückt na und, wo wir in Schulen gehen mit Erfahrungsexperten und eben Fachexperten. Und da ja so ein Schultag so gestaltet ist, dass man erstmal so über die Psyche redet, wo ist die Seele, wo sitzt die eigentlich? Und dann eben so über den Tag, was ist denn krank, was ist gesund? Haben wir so ein Seil gehabt zum Beispiel, wo man so einschätzen konnte, welche Dinge sind dann schon wirklich als krank anzusehen und was ist eigentlich wiederum normal? Und ja, gegen Mittag wendet sich das Blatt sozusagen vorher aus einer verschlafenen Klasse von Teenagern, die so mäßig Lust auf sowas haben, kommt dann plötzlich der Erfahrungsexperte und sagt, ja, jetzt möchte ich euch mal meine Lebensgeschichte erzählen. Und das macht die natürlich sehr, rüttelt auf, wenn plötzlich jemand, dem man es halt nicht ansieht, erzählt, ich habe schon 2-mal versucht, mir das Leben zu nehmen und dann kommt natürlich nochmal ein ganz anderes Gespräch zustande. Ich glaube auch, dass das sehr wirkungsvoll ist, weil diese SchülerInnen ja dann auch unheimlich mit dieser Geschichte auch beschäftigt sind, von diesem Experten aus Erfahrung oder der Expertin aus Erfahrung und das halt auch mitnehmen und aus so einem Schultag eben auch mitnehmen. Es gibt Hilfe, es gibt ein Hilfesystem, wo ich hingehen kann und das ist, finde ich unheimlich wichtig, dass es solche Angebote eben gibt. Das sind diese Sachen, die ich mir wünsche. Dann gibt es aber auch eben einen ganz großen ambulanten Bereich der Versorgung, der viel zu wenig bekannt ist aus meiner Sicht. Hausärzte zum Beispiel sollten eigentlich halt auch wissen, es gibt Experten für diese Themen und Leute zum Beispiel in sozialpsychiatrische Zentren schicken, die wir im Rheinland flächendeckend zum Beispiel haben, wo man hingehen kann und ganz niederschwellig erstmal zu einer Beratung gehen kann und darüber reden, wie es einem gerade geht. Und die haben so eine Lotsenfunktion dann, dass man dann eben auch an entsprechende Stellen begleitet wird oder halt auch langfristig begleitet wird, vielleicht auch schon direkt da. Also es gibt wirklich viel und das Leben findet eben nicht in der Klinik statt, sondern außerhalb und da sollte viel mehr der Blick drauf.
Bei diesen Schulprojekten, ich war bei ein, zwei auch sozusagen mit dabei und habe auch für diese Frage sehr mich stark gemacht, müssen wir nicht viel mehr sozusagen über psychische Gesundheit auch in der Schule einfach im Standard lernen. Es ist wahnsinnig schwer, Lehrpläne zu ändern, aber es steht und fällt auch mit engagierten Lehrkräften oder einer engagierten Schulleitung. Da gibt es Programme wie Mind Matters, da gibt es Programme, die auch aus dem Englischen zu uns kommen, wo irgendwie seelische Gesundheit auch so ein bisschen unideologischer, pragmatischer daherkommt. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man einmal auch jemand hat, Sie haben berichtet, wie wichtig ist es auch erfahrene, Psychiatrie-erfahrene oder Betroffene zu Wort kommen zu lassen, die dann auch symbolisieren, hey, ihr hättet nicht gewusst, dass ich, dass ich schon mal depressiv war oder suizidal oder psychotisch oder was auch immer. Also dieses Erlebnis, da ist jemand, dem ich das nicht ansehe, der mir das erzählt, öffnet ja auch bei den Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft, mal darüber nachzudenken, Mensch, was ist in meiner Familie eigentlich ein Tabu? Mhm. Und da kommt man ja sehr schnell dahin, dass so häufig wie psychische Erkrankungen sind, die auch irgendwo stattfinden müssen. Also ich weiß noch, wie ich mein Pflegepraktikum gemacht habe in der, auf einer Aufnahmestation von der Akutpsychiatrie. Das war um die Ecke von da, wo ich aufgewachsen war. Und ich guckte mal auf die Adresse und dachte, ach, das ist ja eine Nachbarstraße, ja. Und da wurde mir so schlagartig klar, hey, das findet nicht irgendwo statt, sondern mitten unter uns.
Mhm. Ja. Ja, ja, und deswegen ist es eben auch wichtig, sowas wie diese Schleife, die sich jetzt wieder gedreht hat, dass man halt offen mit dem Thema umgehen kann und diese Stigmatisierung eben abnimmt. Und das versuchen wir halt ja jeden Tag eigentlich, auch zum Beispiel durch so Aktionen wie bei der Woche der seelischen Gesundheit, wo ja dann wirklich viel auch in den Gemeinden stattfindet an Informationsveranstaltungen oder sozusagen. Es ist einfach eben normal und jeder kennt jemanden, der betroffen ist, ne? Entweder direkt in der Familie oder Freunde. Das beschäftigt mich zum Beispiel auch sehr, dass gerade so viele junge Menschen auch unter psychischen Problemen oder Krisen leiden. Das kriege ich auch hautnah mit. Als Mutter von drei Kindern, wo das Thema wirklich täglich eigentlich jetzt mittlerweile bei uns diskutiert wird. Und ich frage mich so langsam, wem geht es denn eigentlich wirklich richtig gut? So. Wir haben jetzt seitens der Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland auch gestern noch eine kurze Insta-Umfrage gemacht, um jetzt heute hier mit aktuellen Zahlen aufzulaufen. Was macht ihr denn eigentlich? Was hilft euch, wenn es euch schlecht geht? So, und da sagen die meisten ja, ich wende mich an meine Freunde. Und was machen denn gleichaltrige Freunde, die jetzt auch nichts also an Fachkompetenz mit einbringen, außer zuhören und irgendwie sagen, ja, wende dich mal an deine Mutter oder an deinen Vater oder geh, ne, wohin denn auch? Also ich finde, das Thema muss halt wirklich größer gemacht werden, um für alle da auch ein bisschen für Entlastung zu sorgen.
Viele berichten ja dann, das habe ich auch bei der ADHS-Doku erlebt, dass die Wartezeiten auf nur ein Vorgespräch manchmal monatelang dauern. Was ist Ihre Erfahrung? Wie schlecht ist unsere ambulante Versorgung?
Die ambulante Versorgung tatsächlich würde besser funktionieren. Also da kann man wirklich jederzeit hingehen und bekommt auch sozusagen ohne Termin großartig ein Gespräch und zwar sofort. Und das hilft eben auch über solche Krisensituationen vielleicht wirklich gut weg, bis dann eventuell eben es nötig ist, in eine Klinik zu gehen. Aber das ist halt eben eine gute Ergänzung. Und man
ambulante
hat da
Versorgung in diesem Falle heißt also
sozialpsychiatrische Zentren zum Beispiel oder Kontakt- und Beratungsstellen, wo man wirklich sofort hingehen kann, ohne auf einen Termin warten zu müssen.
Und wo warten die Leute dann so lange? Auf einen Therapieplatz oder?
Auf einen Therapieplatz, ja, bei einem Psychiater schwierig. Oder Psychologen. Genau, da gibt es ja nicht so viele Kassensitze und so weiter. Das ist ein Thema. Aber in dieser Erstversorgung, da sind Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen ja auch vor Ort, kriegt man eigentlich ganz schnell ohne Wartezeit einen Termin.
Und was viele auch nicht wissen, jeder hat das Recht, auch zu einer Notaufnahme in einem Akutkrankenhaus zu gehen.
Ja, Genau. Aber manchmal ist es dann vielleicht auch gar nicht erforderlich im allerersten Schritt, sondern man kann ja auch Dinge schon mal vorher abfedern, bevor es dann so ganz eskaliert.
Was bedeutet dieses schöne blaue Pferd? Das erinnert mich so an etruskische Skulpturen, die schon sehr, sehr alt im kulturellen Gedächtnis der Menschheit sind.
Ja, dieses blaue Pferd haben wir mitgebracht von einer Studienreise nach Triest. Das ist so der Geburtsort der Deinstitutionalisierung.
Das ist ein schwieriges Wort, was heißt das?
Ja, und das habe ich sogar gut hingekriegt, ja. Der Psychiatrie.
Deswegen wiederhole ich es auch.
Genau. Das bedeutet im Endeffekt, so vor 50 Jahren waren ja psychisch erkrankte Menschen eingepfercht in große Säle zu 50 Menschen oder so und hatten überhaupt gar keine Intimsphäre oder ihren privaten Bereich, außer vielleicht in einem Tischchen. Damals in Triest eben, da gab es einen Psychiater, Psychologen, der das auch mit vorangetrieben hat, eben die Leute wieder raus aus diesen Anstalten zu bekommen und zurück in die Gemeinde. Und dieses blaue Pferd ist ein Symbol für so einen Esel, der immer auf das Klinikgelände gegangen ist und die dreckige Wäsche abgeholt hat und dann wieder raus durfte natürlich. Und dann eben aber auch wieder reingegangen ist. Also dieses Symbol des Rein- und Rausgehens sozusagen wurde dann von einem Künstler gestaltet. Und das ist Marco Cavallo, kann man auch nachlesen. Das ist echt eine ganz tolle Geschichte. Und wir machen so Studienreisen mit Betroffenen, Angehörigen und Fachkräften. Und waren jetzt schon zweimal da, weil das wahnsinnig inspirierend ist, so mitzukriegen, wie damals so diese Aufbruchstimmung war, eben weg von diesen Instituten wieder hin in die Gemeinde.
Ich habe mich damals beworben in Berlin für eine Stelle in der Psychiatrie und da gab es die berühmte Karl-Bonhoeffer-Klinik. Mhm. Und gerade die älteren psychiatrischen Einrichtungen waren ja oft sozusagen auch am Rande der Stadt, weil man irgendwie noch nicht so genau wusste, ist das ansteckend, muss man diese Leute wegtun. Auf der anderen Seite hatten die oft auch Möglichkeiten, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen körperlich aktiv wurden. Da gab es eine Landwirtschaft, da gab es das, was man heute Ergotherapie nennt, nämlich sozusagen wirklich sich einsetzen, sich auch körperlich betätigen. Und das wiederum ist heute nachweislich ein sehr, sehr guter therapeutischer Ansatz. Also es war nicht alles verkehrt, was man damals dachte, aber es war auch unfassbar viel Unwissen, Scham und auch ja, so Ausgrenzung.
Ja.
Haben wir da Fortschritte gemacht? Ich würde sagen, ja, oder?
Ich würde das auch auf jeden Fall so sehen. Also vor 50 Jahren gab es ja dann diese Psychiatrie-Enquete und seitdem hat sich schon wirklich gravierend was geändert. Also es geht ja wirklich hin zu einer personenzentrierten Psychiatrie und selbst die Kliniken sehen auch, dass auch ambulant versorgt werden kann über stationsäquivalente Leistungen, Home-Treatment, was weiß ich für Projekte. Versucht man ja auch eigentlich diesen Übergang irgendwie besser hinzukriegen und die Leute auch da wohnen zu lassen, wo sie sind. Ne?
Und auch dadurch, dass prominente Menschen sich zu ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen Erkrankung bekennen, habe ich das Gefühl, brechen viele Vorurteile inzwischen zusammen, oder?
Das Gefühl habe ich auch. Allerdings, glaube ich, muss man auch so ein bisschen noch unterscheiden zwischen unterschiedlichen Krankheitsbildern. Mhm. Ich glaube, wenn man Burnout hat, ist das eher was, womit man sich am Ende noch ein bisschen schmücken kann. Ja, ja genau. Depression,
das heißt,
glaube ich.
Ja, Burnout ist ja sozusagen so ein im Begriff schon, dieses Ausgebrannt. Dann hat man ja gebrannt, dann hat man ja was geleistet.
Ja, genau.
Aber Depression ist immer noch so ein bisschen Loser-Image, oder?
Ja, aber ich glaube, auch das verliert an diesem Loser-Image. Ich glaube, auch damit kann man sich mittlerweile schon zeigen. Wenn es darum geht, irgendwie über Schizophrenie zu sprechen, wird es, glaube ich, schwieriger. Mhm. Das ist halt immer noch sehr, das ist ja auch alles so ein bisschen undefinierbar vielleicht oder nicht so einfach verständlich. Ich glaube, das macht es dann einfach ein bisschen schwerer auch für die Öffentlichkeit sozusagen.
Wo würde Prävention im Idealfall ansetzen? Also ich habe als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Eigentlich müssen wir schon vor der Geburt ansetzen, weil belastende Faktoren schon während der Schwangerschaft auf das Risiko
Es gibt ja zum Beispiel die frühen Hilfen, die da ja schon ansetzen und Schwangere ja auch schon unterstützen. Dann gibt es ja auch einige Frauen,
Familienhebammen, finde ich eine super Sache.
Genau, ja. Und dann gibt es ja auch einige Frauen, die dann auch nach einer Geburt eben auch Depressionen erleiden oder sowas, dass man da eben auch wirklich dranbleibt. Da finde ich auch, geht es halt los. Und dann eben gibt es ja auch im weiteren Verlauf des Lebens immer wieder Punkte. Aber ich fände es auch schöner, es gäbe weniger Schnittstellen sozusagen, wo es noch hakt. Und eigentlich könnte man da relativ übergangslos auch eben solche Sachen wie dann eben Familie Löwenmut oder dann gibt es ja auch in Grundschulen Projekte. Also einfach dieses Thema so mit durchs Leben nehmen. Ich glaube, dann wäre es halt weniger stigmatisiert auch.
Man denkt bei psychischen Erkrankungen schnell so an die Jugendphase, weil das so ein großer Umbruchsprozess im Hirn ist. Überraschend viele Menschen haben auch mit Depressionen und Suizid im hohen Alter zu tun. Das ist auch ein Riesentabu, oder? Wie einsam viele Menschen sind und es passiert sozusagen still. Und ist da auch ein blinder Fleck der Gesellschaft?
Also Einsamkeit ist ja auch ein ganz großes Thema. Wir waren neulich auf einer Veranstaltung. In NRW gibt es jetzt eine Stabsstelle zum Thema Einsamkeit. Da gab es auch eine Enquete zu dem Thema. Und das wird auch immer größer. Erschreckenderweise, ehrlich gesagt, auch bei schon jungen Menschen. Da sagen... gibt jetzt
denkt,
so eine Bertelsmann.
Ständig vernetzt, aber in Wirklichkeit total einsam.
Ja, ja, und dann einsam, genau. Da gibt es jetzt eine ganz aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung, die auch aussagt, dass halt irgendwie 55% der 17- bis 30-Jährigen sagen, sie sind oft oder fast immer einsam. Also das finde ich schon sehr bedenklich. Und das setzt sich halt fort bis, wie Sie gesagt haben, ins hohe Alter. Aber da gibt es auch tolle Projekte. Herzkraft, glaube ich, hieß eins, wo auch ältere Menschen oder Ehrenamtliche zu älteren Menschen fahren und sich einfach auch kümmern. Ja, es müsste eigentlich so ein lebenslanges Thema sein, sich um die psychische Gesundheit zu kümmern und auch seitens der Gesellschaft. Ja.
Reden wir noch darüber, was die Seele schützt. Wenn wir über Einsamkeit als Risikofaktor reden, wissen wir heute, das ist nicht nur für die seelische Gesundheit, sondern auch für die körperliche Gesundheit so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. Mhm. Ja? Also da hat man Fortschritte gemacht, diese Trennung zwischen das ist körperliche Krankheit, das ist seelische Krankheit, auch ein bisschen aufzuheben. Ein Resilienzfaktor, den ich praktiziere, ist Musik machen, singen. Früher habe ich auch im Chor gesungen. Also dieses Erlebnis, mit anderen etwas zu schaffen, was über einen hinausweist und was man nicht alleine hinkriegt, ist ja auch sozusagen dieses Gegengift gegen diese, ja, man muss es sagen, kapitalistische Kultur, jeder sorgt für sich, dann ist für alle gesorgt. Hm. Was hilft noch an Gemeinschaftserfahrungen, die Seele zu stärken?
Naja, ich meine, es gibt ja auch sowas wie Vereine, ne? Die flächendeckend, egal ob Sport oder Musik oder was auch immer für Vereine vorhanden sind, da kann man natürlich immer hingehen und sich in der Gemeinschaft seinem Hobby hingeben. Aber auch das ist natürlich so ein bisschen eingeschlafen, ne? Vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit. Aber ich denke mal oder hoffe auch, dass das vielleicht wieder präsenter wird.
Viele Menschen sind auch auf die Straße gegangen für unsere Demokratie. Und da sagen viele, das ist der erste Schritt, aber wir brauchen eine Zivilgesellschaft, die sich auch organisiert. Also das geht ja los bei Selbsthilfegruppen, das geht los hin zu Umweltschutzgruppen, BUND, NABU, Greenpeace. Da gibt es ja überall auch Anlaufstellen, Pfadfinder oder eben Kirchengemeinden oder eben auch politische Parteien. Mhm. Bitte demokratische Parteien.
Ja, bitte.
Aber so dieses Gefühl, dass die Gesellschaft eigentlich auch immer noch sozusagen nach der Corona-Zeit nicht wieder in ihren Saft gekommen ist, habe ich im Moment so ein bisschen das Gefühl, durch die Pro-Demokratie-Demonstrationen hat man das Gefühl, okay, Leute engagieren sich wieder mehr. Mhm. Und wenn man da guckt, ist sich engagieren, da hatten wir auch eine Folge über Klimaangst, ist so wirklich das Wichtigste gegen deine eigene Ohnmacht, auch den großen Krisen dieser Zeit gegenüber, einfach.
Ja, weil man sich selbstwirksam fühlt auch. Ne? Also das ist ja zum Beispiel auch bei Resilienz einer der Schutzfaktoren quasi, dass man sich wirksam fühlt. Und das gibt einem ja das Gefühl, ich kann was bewegen und ich bin nicht total ohnmächtig gegen alles, was gerade so passiert. Und da ist einfach viel. Ne? Ja.
Haben Sie für uns noch einen letzten Tipp für die Selbstwirksamkeit? Was tun Sie für Ihre eigene seelische Gesundheit? Sie strahlen so. Sie wirken so, als wenn Sie wirklich in Ihrem Element sind.
Ja, bin ich auch. Also ich brenne halt tatsächlich ich würde sagen, für 99% der Dinge, die ich tue. Und das führt zu einem Lächeln. Also ich bin da vielleicht auch privilegiert, aber ich glaube auch, es ist einfacher, wenn man manchmal von sich aus auch offen auf andere zugeht und mit einem Lächeln, weil man das dann oft auch einfach zurückkriegt. Auch mal was Nettes sagen zu anderen, um ja, irgendwie was Positiveres in die Welt zu geben, als immer nur den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist aber nur mein persönlicher Tipp. Das ist jetzt auch vielleicht nicht jedermanns Ding.
Also Resilienz-Tipp für heute. Mach mal Komplimente, vielleicht auch an einer unerwarteten Stelle und lass dich überraschen, was zurückkommt.
Ja, tatsächlich, das kann ich noch mal kurz zu dem, noch mal einen Schwenk zu Löwenmut machen. Wir haben in den Kitas immer am Ende jeder Einheit, also es gab so 10 Wochen so Einheit mit den Kindern, immer so eine warme Dusche gemacht. Und eine warme Dusche heißt ja im Endeffekt, sag mal diesem Kind, was jetzt im Mittelpunkt gerade steht, irgendwas Nettes. Und ja, das haben die dann gemacht und tatsächlich sagen die auch, ja, die Atmosphäre hier hat sich echt geändert und wir machen das auch mit den Eltern jetzt mal, dass wir denen einfach mal sagen, Mensch, du siehst aber heute toll aus oder sowas und das ändert wirklich was, ja.
Die schwäbische Weisheit in Anführungsstrichen, nicht geschumpft ist genug gelobt, also nicht gemeckert ist schon Anerkennung genug, nee. Haben wir heute hoffentlich widerlegt. Herzlichen Dank an Beate Pinkert.
Danke auch.
Vielen Dank fürs Zuhören und wer möchte, kann gerne Feedback geben. Schönen Tag noch.